Meet a Jew, triff einen Juden, heißt eine Initiative des Zentralrats der Juden in Deutschland. Denn irgendwie scheint das aktuelle jüdische Leben im Bewusstsein der Leute nicht angekommen zu sein. Meistens geht es um den Holocaust, um Erinnerungskultur und Geschichte. Eine Geschichte, die in Deutschland im Jahr 321 mit einer ersten Synagoge in Köln beginnt. Und so wird an diesem Wochenende ein Jubiläumsjahr mit vielen Projekten und Veranstaltungen eröffnet. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Darüber habe ich mit Dr. Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, gesprochen. Herr Schuster, 1700 Jahre, das ist ja ein gigantischer Zeitraum. Da müsste man doch eigentlich sagen können, jüdisches Leben gehört selbstverständlich dazu, oder?
Das müsste man eigentlich sagen können. Aber ich habe das Gefühl, dass das leider nicht von allen so empfunden wird. Da spielt natürlich die Historie eine Rolle, die Historie auch der Shoah, die ja einen ganz erheblichen Bruch gebracht hat, aber auch jahrhundertelang vorher bereits existenter Antisemitismus, auch kirchlicher Antisemitismus, der ausgrenzend gewirkt hat und genau das eben nicht erreicht hat, dass Judentum und jüdisches Leben in Deutschland heute auch als selbstverständlich gesehen wird.
Sie sprechen von Ausgrenzung und von Brüchen. Was bedeutet denn vor diesem Hintergrund jetzt dieses Jubiläumsjahr für Sie?
Und wir sprechen im Übrigen nicht von Jubiläumsjahr, weil zum Jubilieren ist, glaube ich, nicht nur unbedingt Anlass, sondern sprechen lieber von einem Festjahr. Hintergrund dieses Festjahres ist einmal aufzuzeigen, was in diesen 1700 Jahren, vor allen Dingen aber in den letzten Jahrhunderten, auch durch jüdische Menschen in Deutschland geschaffen wurde. Also im kulturellen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich, auch im politischen Bereich. Und dass jüdische Menschen eigentlich ganz selbstverständlich zu Deutschland gehören sollten.
150.000 Jüdinnen und Juden leben in Deutschland und man kann sich vorstellen, das ist natürlich keine einheitliche Gruppe. Wie unterschiedlich ist denn diese jüdische Community? Was zeichnet auch ihre Vielfalt aus?
Nun, diese jüdische Community ist schon einmal dadurch, zumindest nach außen, ja, etwas gespalten, dass seit 1990 zunächst eine ganz erhebliche Zuwanderung jüdischer Menschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion erfolgte. Und es hat sich einfach wieder bewahrheitet und wieder das gezeigt, dass die Integration von Menschen in eine andere Gesellschaft, in eine andere Gruppierung mindestens eine Generation bedarf. Wer der Meinung ist, das geht schneller, der täuscht sich. Auch das haben wir wieder gesehen und erlebt, sodass heute diese Differenzierung eigentlich keine Rolle mehr spielt, aber die ersten Jahre sehr wohl eine Differenzierung gespielt haben. Und natürlich, wie in allen gesellschaftlichen Gruppen, auch es einen Unterschied gibt in Ansichten zwischen jüngeren Mitgliedern und älteren Mitgliedern.
Was die Zuwanderung betrifft, da konnte man jetzt auch feststellen, dass es doch einige Leute gibt, die aus Israel nach Deutschland gekommen sind. Hält dieser Trend an?
Dieser Trend hält tatsächlich an. Insbesondere Berlin ist hip, also es ist für junge Juden ja attraktiv, mal eine gewisse Zeit nach Berlin zu gehen. Mag auch eine Rolle mitspielen, dass Berlin eine der europäischen Hauptstädte ist, wo das Preisniveau noch relativ niedrig ist, niedriger wie zum Beispiel Zürich, um ein anderes Beispiel zu nennen. Im Moment merken wir allerdings, aber das ist Corona-bedingt, dass dieser Zustrom etwas abgeebbt ist.
Wie muss man sich denn jüdisches Gemeindeleben vorstellen? Ist das so ähnlich wie in einer katholischen oder in einer evangelischen Kirchengemeinde?
Denke ich schon. Im Mittelpunkt einer jüdischen Gemeinde steht, und so definiere ich es immer, die Synagoge. Also der Gottesdienst, aber um die Synagoge herum kann es und soll es auch sehr viel geben. Da soll es einen Jugendclub geben, auch einen Seniorenclub, da soll es Neigungsgruppen geben. Da gibt es Menschen, die sich für Literatur interessieren, für Tanz interessieren. Also ein breites gesellschaftliches Leben rund um die Synagoge. Mittelpunkt bleibt die Synagoge.
Und auch bei Ihnen gibt es ja orthodoxe und auch liberale Jüdinnen und Juden. Ist das auch so eine Spaltung, wie jetzt eben bei uns im Christentum, in eine katholische und eine reformatorische Seite?
Nein, also so würde ich diese Spaltung nicht sehen. Und in entsprechend großen Gemeinden, wo also die Mitgliederzahl ausreichend ist, gibt es häufig unter einem Dach die verschiedenen Strömungen des Judentums. Für mich das Paradebeispiel ist die Westend-Synagoge, die Hauptsynagoge in Frankfurt am Main, wo es unter einem Dach im wahrsten Sinn des Wortes eine orthodoxe Synagoge gibt, eine konservativ-traditionellen Gottesdienst und auch einen liberalen Gottesdienst mit einer Rabbinerin. Und das Frappierende ist, das Dach hält.
Interessant, ist das dann eine sogenannte Einheitsgemeinde?
Die meisten Gemeinden sind Einheitsgemeinden, denn allein durch die Anzahl der Mitglieder ist es immer relativ schwierig, verschiedene Strömungen des Judentums entsprechend zu leben. Das ist in den Großgemeinden wie eben Frankfurt, wie aber auch Berlin gut möglich.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Jüdische Museum Berlin, das erzählt diese Geschichte nicht chronologisch, wie man vielleicht denken könnte, sondern anhand von Objekten. Welche Gegenstände, Herr Schuster, würden Sie denn eigentlich auswählen, um ja auch was deutlich zu machen?
Ich würde, wenn ich 1700 Jahre jüdisches Leben aufzeigen sollte, gerade auf Persönlichkeiten eingehen, die auch über das Judentum hinaus die deutsche Gesellschaft entsprechend geprägt haben, um einfach klarzumachen, dass wie selbstverständlich eigentlich jüdische Menschen in Deutschland gewirkt haben.
Für manche Leute ist das leider nicht selbstverständlich. Wir leben in Zeiten, in denen der Antisemitismus vor allem auch im Netz drastisch zugenommen hat. Und das wird ja auch in der jüdischen Gemeinschaft mit Sorge beobachtet. Man muss sagen, im Oktober 2019 gab es ja diesen Anschlag auf die Synagoge in Halle. Und vor einem Jahr erst, da kamen bei einem rassistischen Attentat in Hanau 10 Menschen ums Leben. Haben diese Ereignisse das jüdische Leben verändert?
Insbesondere der Anschlag von Halle hat das jüdische Leben zunächst einmal dramatisch verändert. Es gab die in meinen Augen verständliche Sorge, überhaupt ein jüdisches Gemeindezentrum, eine Synagoge aufzusuchen. Und man muss ganz klar sagen, dass der Bundesinnenminister Herr Seehofer hier sehr rasch reagiert hat in einer Sonderkonferenz der Länderinnenminister und die leider notwendigen zunächst personellen Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen erhöht hat, dann auch die technischen Einrichtungen. Dadurch ist auch wieder ein Gefühl der Sicherheit entstanden, sodass wir heute eine direkte Folge des Anschlages von Halle in dieser Hinsicht nicht mehr sehen. Es ist eine Problematik des Rechtsextremismus, der zugenommen hat, denn wir können ein drittes Ereignis in die gleiche Reihe setzen. Das ist der Mordanschlag oder der Mord des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Also man sieht hier, dass Rechtsextremismus deutlicher geworden ist. Wir hatten ja auch schon die NSU-Morde. Das beunruhigt natürlich, aber mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen hat sich dies aufs jüdische Gemeindeleben direkt nicht ausgewirkt.
Sie sagen, das beunruhigt natürlich, aber so rein psychologisch, man fühlt sich dann doch sicherlich nicht sicher einfach, nicht aufgehoben und schon gar nicht erst angenommen dann.
Also innerhalb der jüdischen Gemeinden ist ein entsprechendes Sicherheitsgefühl wieder vorhanden durch die sowohl personellen wie technischen Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen. Für den Einzelnen in seinem persönlichen Umfeld, der ja in irgendeinem Beruf tätig ist und im Regelfall als Jude gar nicht erkennbar ist, glaube ich, spielt dies eher eine geringere Rolle.
Diese Anschläge, Sie haben ja auch noch eben erinnert an die Verbrechen des NSU und auch an die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten, die entstehen ja nicht aus dem Nichts. Was hat diese Verbrechen möglich gemacht?
Ich sehe hier eine Entwicklung, dass man lange Zeit sich nicht getraut hat, alles zu sagen, was man so denkt. Dass sich das zunehmend verwaschen hat, dass man sich wieder Dinge getraut zu sagen, die man lange Jahre, Jahrzehnte nicht gesagt hat. Und wenn wir dann eine Partei haben im Bundestag und in allen Länderparlamenten, die meint, dass eine Wende der Erinnerungskultur um 180 Grad notwendig ist, die beim Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem Mahnmal der Schande spricht und man ganz klar versteht, wie sie das meinen, dann sind das gesagte Thesen, die letztendlich enthemmen. Und aus Worten folgen dann Taten, wie wir sie leider erlebt haben.
Der Rechtsextremismus reicht tief in unsere Gesellschaft. Diese Aussage hört man leider viel zu oft, wenn es um die Analyse geht. Zugleich, glaube ich, würden die meisten Leute aber von sich sagen, nee, also rassistisch bin ich nicht. Woran liegt das?
Also wir müssen uns im Klaren sein, erst einmal, dass die Mehrheit, die aber eine die weitaus größte Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich nicht rassistisch ist, nicht fremdenfeindlich ist, nicht antisemitisch eingestellt ist. Wir kennen eine Zahl, die es seit Jahrzehnten gibt, durch immer wieder Umfragen, die davon sprechen, dass 20% der Bevölkerung antijüdische Vorurteile, antijüdische Ressentiments haben. Und diese Zahl hat sich auch nicht verändert in den letzten Jahren, auch nicht in den letzten Jahrzehnten, nur man getraut sich wieder Dinge zu sagen und daraus folgend leider auch Dinge zu tun.
Und wie steht es um Rassismus und Rechtsextremismus in den Institutionen und den Behörden? Stichwort die viel diskutierte Polizeistudie. Gibt es da womöglich immer noch den berühmten blinden Fleck?
Ich glaube, wir können nicht verallgemeinern. Das wäre nicht richtig und würde der Situation nicht gerecht werden, indem wir sagen, die Polizei ist politisch rechts ausgerichtet. Dass es in Polizeibehörden, auch bei der Bundeswehr im Übrigen, entsprechende Ideologien gab, die dann in Kreisen auch aufgenommen wurden und zum Teil auch gelebt wurden, ist bedauerlich. Auf der anderen Seite sind Polizei und Militär natürlich Organisationen, die für Recht und Ordnung stehen und damit politisch eher an der rechten Seite. Und dass es da hier dann auch zu Extremismus kommt, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Trotz allem muss man da mit aller Härte dagegen vorgehen.
Ja, wobei eben gerade in den Institutionen dürfte es ja nicht so sein, dass dort dieser Rechtsextremismus überhaupt irgendwie aufgehen kann. Stehen wir da womöglich erst am Anfang einer sehr viel umfassenderen Aufklärungsarbeit zum Thema struktureller Rassismus?
Das ist sicherlich notwendig, das weiter aufzuklären. Und inwieweit wir nur die sogenannte Spitze vom Eisberg sehen, muss ich ehrlich sagen, vermag ich nicht abschließend einzuschätzen. Es gilt hier hellhörig zu sein, es gilt hier wachsam zu sein, es gilt hier aufzuklären, ohne Ansehen von Person oder Institution.
Jüdisches Leben in Deutschland. Auch nach 1700 Jahren gehört der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus immer noch dazu. Das war der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Vielen Dank für das Gespräch.